Herzlich willkommen zum rechtshistorischen Podcast der Universität Trier. Im Juli 2006 wollen wir uns dem Leben Philipp Hecks, der Begründer der Interessenjurisprudenz war, widmen. Geboren wurde Philipp Heck am 22. Juli 1858 in St. Petersburg. Er war der Sohn des Tischlermeisters Philipp Heck und dessen Ehefrau Maria. Der Bruder von Philipp Hecks Mutter war Nikolai von Thur, ein Senator und Jurist im russischen Staatsdienst. Heck fühlte sich seinem Onkel Nikolai von Thur verbunden. Er war ihm, den er als guten Juristen und hervorragenden Praktiker bezeichnete, für vielseitige fachliche Unterstützung dankbar. Er war oft bei Thur zu Hause, wo die beiden über juristische und politische Themen sprachen. Nach St. Petersburg war die eigentlich aus Hessen stammende Familie Heck deswegen geraten, weil der Vater Philipp Hecks mit 12 Jahren als Waise zu Petersburger Verwandten gekommen war. Nach Hessen, genauer gesagt nach Wiesbaden, kehrte die Familie Heck im Jahre 1872 zurück. Philipp Heck hatte zunächst in St. Petersburg die Kirchenschule der reformierten Gemeinde besucht und setzte seinen Schulbesuch an einem Wiesbadener Gymnasium bis zu seinem Abitur im Jahre 1877 fort. Im Anschluss an das Abitur nahm er, der sich bereits in der Schule in Mathematik ausgezeichnet hatte, zum Sommersemester 1877 für 2 Semester das Studium der Mathematik in Leipzig auf. Dem Jurastudium hatte er sich erst zugewandt, nachdem er von befreundeten Juristen für eine laienhafte Einschätzung eines Rechtsfalles herangezogen worden war. Man könnte fast sagen, der Wechsel des Faches erfolgte, weil er sich nach dieser Erfahrung dazu berufen fühlte, die Interessenjurisprudenz zu begründen. Und dafür war es natürlich erforderlich, erst einmal Jurist zu werden. Er selbst beschreibt diese Ereignisse in seinem Buch Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz mit den folgenden Worten: Nach liebenswürdiger Juristensitte wurde ich als Versuchskaninchen für Laienurteile über juristische Fragen verwendet. Die Begründung der juristischen Entscheidung durch Begriffe war mir auffallend. Zu meiner Aufklärung verwies einer meiner Freunde auf die methodischen Ausführungen in Jährings Geist des römischen Rechts. Dieser Band ist das erste juristische Buch, das ich gelesen habe. Ich las es mit heller Begeisterung. Namentlich packte mich die Aussicht auf die Umgestaltung der Wissenschaft durch die Verwendung der Interessenbegriffe, die Jähring am Schlusse eröffnet. Dieser Gegensatz Rechtsbegriff und Interesse veranlasste mich zu einer weiteren Beschäftigung mit der Rechtswissenschaft und schließlich zu dem Übertritt in die juristische Fakultät. Das Studium der Rechte absolvierte Heck zunächst in Leipzig, später auch in Heidelberg und Berlin. Seine Eltern unterstützten ihn großzügig. Heck verbrauchte das ganze Geld für Bücher und setzte damit den Grundstock für seine umfangreiche Gelehrtenbibliothek. In Leipzig hörte er als Student vor allem Vorlesungen des im vorangegangenen Podcast vorgestellten Bernhard Windscheid. In seinem Buch Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz betont Heck allerdings sehr, wie froh er darüber ist, vom Einfluss der Windscheidschen Schule frei geblieben zu sein. Und das, obwohl er dessen Bücher eifrig durchgearbeitet und eben auch seine Vorlesungen besucht hat. Die Klarheit und Genauigkeit Windscheids hat ihn fasziniert. Aber auch das gemeinrechtliche Gebiet, in dem Heck als Referendar und Gerichtsassessor tätig war und das zu jener Zeit zweifellos das Gebiet Windscheids schlechthin war, konnte ihn der Begriffsjurisprudenz nicht näher bringen. Manche Vorlesungen anderer Professoren besuchte er sogar nur deswegen nicht, weil sie ihm zu begriffsjuristisch waren. Als einzig bedeutsam für seinen wissenschaftlichen Werdegang und seine eigene Entwicklung nennt Heck nur Jähring. Ein Mann also, der Heck nicht nur durch sein Buch Geist des römischen Rechts zu einem Interessenjuristen gemacht hat, bevor er Jurist war, sondern dem er niemals begegnet ist. Nach dem Besuch eines besonderen Repetitoriums bestand Heck im August 1881 das Referendarexamen. Nach einem vierjährigen Referendariat, das er im Kreise der Familie in Wiesbaden und Frankfurt am Main absolvierte, machte er im Jahre 1886 schließlich sein Assessorexamen. Bereits im ersten Examen hatte ihm Levin Goldschmidt als Thema der geforderten 6-Wochen-Arbeit aufgegeben, das Verhältnis der Lex Rhodia de Jactu zu der großen Haverei zu bestimmen. Dieses Thema sollte Heck nicht nur einmal für jene Examensarbeit, sondern auch noch als Dissertation und als Habilitationsschrift bearbeiten, jedes Mal unter der Betreuung Levin Goldschmidts. Die Lex Rhodia de Jactu war eine im hellenistischen Bereich verbreitete und gewohnheitsrechtlich ins römische Recht übernommene Regelung, die auf Gefahrengemeinschaft beruhte. Sie unterscheidet sich nur in Details, auf die an dieser Stelle nicht eingegangen werden kann, von der großen Haverei. Die große Haverei ist heute noch in § 700 HGB geregelt. Die geltende HGB-Norm besagt, dass große Haverei alle Schäden sind, die dem Schiff oder der Ladung oder beiden zum Zwecke der Errettung beider aus einer gemeinsamen Gefahr von dem Kapitän oder auf dessen Geheiß vorsätzlich zugefügt werden. Die Kosten für diese Schäden sind vom Schiffseigner und vom Eigentümer der Ladung gemeinschaftlich zu tragen. Der dahinterstehende Gedanke ist, dass wer als Einzelner Opfer für andere gebracht hat, dafür entschädigt werden soll. Haben alle Beteiligten Opfer gebracht, muss unter ihnen ein Ausgleich erfolgen. Diese Art des Ausgleichs konnte in der Antike noch leicht getroffen werden. Im 19. Jahrhundert ergaben sich allerdings Schwierigkeiten. In früherer Zeit waren es eher die Schiffer, die gegenüber den Ladungsbeteiligten zum Ausgleich verpflichtet waren. Zu den Zeiten Hecks war es aber so, dass die Schiffer immer wertvoller wurden und deswegen häufig eine Ausgleichspflicht seitens der Ladungseigentümer bestand. Zur gleichen Zeit aber kam auch die Möglichkeit auf, sich gegen diese Schäden zu versichern. Heck untersucht dieses Thema unter allen nur denkbaren Aspekten und macht eigene, detaillierte Vorschläge für eine veränderte gesetzliche Regelung dieses Sachverhalts. Heck selbst hat sich nie über den juristischen und methodischen Einfluss Goldschmidts, der ihn und dieses Thema vom ersten Staatsexamen bis zur Habilitation betreute, geäußert. Nach der Habilitation wurde er 1891 als Professor nach Greifswald berufen. 1892 wechselte er nach Halle. Er widmete sich in diesen Jahren zunächst einmal rechtshistorischen Themen, insbesondere dem friesischen Recht. 1901 wurde Philipp Heck dann Professor in Tübingen. Dort erfolgte schließlich die endgültige Hinwendung zur methodischen Betätigung und der Auseinandersetzung mit der Idee der Interessenjurisprudenz. So veröffentlicht er im Jahre 1905 in der Deutschen Juristenzeitung den Artikel Interessenjurisprudenz und Gesetzestreue. Als Rektor der Universität spricht er 1912 am Geburtstag des Königs über das Thema das Problem der Rechtsgewinnung. Sein Konzept der interessenjuristischen Methode der Rechtsanwendung breitete er dann 1914 in dem Buch Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz erstmals breiter aus. Sein zweites methodologisches Hauptwerk Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz erschien im Jahre 1932 und erstreckte die bereits zuvor aufgestellte Anforderungen an eine Interessenjurisprudenz auch auf die wissenschaftliche Begriffs- und Systembildung. Das Problem, von dem ausgehend Heck sein Konzept entwickelt, ist die Rechtsgewinnung durch Richterspruch. Die Gebote, aus denen das Gesetz besteht, müssen demnach stets zuerst auf ihre Anwendbarkeit im konkreten Fall geprüft werden. Wenn die Anwendbarkeit nicht gegeben ist, handelt es sich um eine Lücke. Nach der späteren Einsicht Hecks ist das Feststellen der Lücke bereits ein wertender Vorgang, weil dadurch gerade die Erwartung, es möge an jener Stelle etwas vorhanden sein, zum Ausdruck kommt. Nach der älteren Methodenlehre des Gemeinrechts war es nun immer zu einer Ergänzung der Lücke gekommen, indem man aus den vorhandenen Einzelgeboten die gemeinsamen Elemente abstrahierte und zu Begriffen zusammenfügte. Nach dieser Methode sind es die zugrunde liegenden Einzelbegriffe, die kausal für die Einzelgebote und damit für das gesamte Recht werden. Nach Hecks Auffassung ist es aber genau umgekehrt. Die Interessen sind kausal für das Recht. Das hat auch Jering bereits erkannt. Aber Heck ist der Auffassung, Jering sei allein bei der Erkenntnis, dass das Recht durch Interessen entsteht, stehen geblieben. Heck will Jerings Idee aber zu einer produktiven Interessentheorie weiterentwickeln. Durch Interessenabwägung sollen künftig neue Gebote entstehen. Dabei ist Interesse jede kulturelle Begehrungsposition, während Rechtsgebote aus Interessenkonflikten hervorgegangene Resultanten der in jeder Rechtsgemeinschaft einander gegenübertretenden und um Anerkennung ringenden Interessen materieller, religiöser und ethischer Richtung sind. Praktisch heißt dies, dass der Richter die gegenüberstehenden Interessen feststellen und dann die Interessenlage mit den Interessenabwägungen im Gesetz vergleichen muss. Wenn die gesetzliche Regelung aus dem gleichen Interessenkonflikt hervorgegangen ist, dann ist der Richter in seiner Entscheidung an diese Wertung gebunden. Dies ist für Heck eine Analogie, durch die die Fernwirkung der gesetzlichen Wertung gerechtfertigt wird. Daneben gibt es noch zwei weitere methodische Instrumente für den Richter. Zum einen ist das die Eigenwertung. Sie wird dann erforderlich, wenn es für den konkreten Interessenkonflikt keine passende Wertung im Gesetz gibt. Der Richter soll dann selbst auf Grundlage seines persönlichen Wertempfindens entscheiden. Das zweite methodische Instrument, das dem Richter zur Verfügung steht, wenn der Anwendungsbereich der Analogie nicht eröffnet ist, ist die Gebotsberichtigung. Diese ist dann zulässig, wenn Gemeinschaftsinteressen im Gesetz zum Ausdruck kommen und keine entgegenstehenden Stabilitätsinteressen eingreifen. Die Gebotsberichtigung darf allerdings nicht entgegen des Gesetzeszweckes stattfinden. Das Gebot der Gesetzestreue duldet keine Ausnahme. Auch bei einem allgemeinen gesellschaftlichen Werturteil darf also nicht gegen den Gesetzeszweck das Interesse der Parteien im Rahmen einer Gebotsberichtigung berücksichtigt werden. Somit bleibt auch für die Gebotsberichtigung nur ein sehr kleiner Anwendungsrahmen. Die Frage, welcher Interessenkonflikt überhaupt durch das jeweilige Gesetzesgebot entschieden wird, beantwortet Heck mit dem Hinweis auf die historische Interessenforschung. Entscheidend ist damit, anders als bei der objektiven Methode der Gesetzesauslegung, an welchen Konflikt der Gesetzgeber gedacht hat. Jedenfalls schuldet der Richter dem Gesetzgeber denkenden Gehorsam in der Rechtsanwendung, indem er sich an die gesetzgeberische Interessenwertung hält. Insgesamt lehnt Heck in seinem Werk Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz das logisch-deduktive System der Begriffsjurisprudenz ab. Zwar wird er dennoch, auch wenn es paradox anmutet, wegen seiner eindimensionalen Interessenmathematik kritisiert, doch bleibt sein Verdienst um die Fortentwicklung der juristischen Methodenlehre unwidersprochen. Als Rechtshistoriker dagegen erlangt Heck keine besondere Anerkennung. Diesem Gebiet hatte er sich nach eigener Darstellung zunächst nur deswegen zugewandt, um seine Arbeit, die im Gegensatz zur alleinherrschenden historischen Schule stand, vor dem Vorwurf zu schützen, er habe mangelnde Kenntnisse der Rechtsgeschichte. Dennoch wurde diese Arbeit, zu der er von seinem Lehrer Heinrich Brunner angeregt wurde, für Heck zu einer fesselnden Leidenschaft. Seine meisten selbstständigen Werke verfasste er zur Rechtsgeschichte. Die rechtshistorische Tätigkeit war für ihn selbst auch der wichtigste Teil seiner wissenschaftlichen Arbeit. Die Anerkennung dafür blieb jedoch völlig aus. Noch in einem Nachruf, abgedruckt in der germanistischen Abteilung der Savigny-Zeitschrift, wurde ihm vorgeworfen, er habe die Bedeutung von Raum und Zeit in der geschichtlichen Entwicklung unterschätzt und die juristische Denkweise mit der historisch-philologischen gleichgesetzt. Auch heute noch gilt der Einfluss Hecks auf die Methodenlehre als überragend groß. Die Unterscheidung zwischen Begriffs- und Interessenjurisprudenz ist zum Gemeingut der Juristen geworden. Aber nicht nur die Begründung der Interessenjurisprudenz ist es, die Heck auch noch für heutige Juristen zu einer bedeutsamen Person macht. Zwei Dinge sind zu nennen, die heute dem bürgerlichen Gesetzbuch zu entnehmen sind und in einem engen Zusammenhang mit Heck stehen. So wurde als Beispiel für § 275 Absatz 2 BGB, in dem die praktische Unmöglichkeit geregelt ist, bei der Schuldrechtsreform ein von Heck stammender Beispielsfall in die Gesetzesbegründung aufgenommen. Nach dieser Vorschrift kann der Schuldner die Leistung verweigern, soweit diese einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhältnisses und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem Leistungsinteresse des Gläubigers steht. Diese sogenannte praktische Unmöglichkeit liegt zu Heck in seinem 1929 erschienenen Grundriss des Schuldrechts dann vor, wenn ein Ring auf dem sandigen Grund eines Sees liegt. In § 241 Absatz 2 BGB, wo es heißt, das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils verpflichtet, werden die Interessen der Parteien, denen Heck Geltung verschaffen wollte, sogar explizit genannt. Was § 241 Absatz 2 BGB betrifft, findet sich allerdings keine Bezugnahme auf Heck in den Materialien. Spuren hinterlassen hat er also auch in unserer heutigen Rechtswissenschaft. Philipp Heck, der Begründer der Interessenjurisprudenz, ist gestorben am 28. Juni 1943 in Tübingen. Herzlichen Dank fürs Abonnieren des rechtshistorischen Podcasts der Universität Trier. Nächsten Monat hören wir uns wieder mit einem Porträt von John Locke.